Amen. Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da sind. Ich möchte noch mal schnell die erste Strophe von dem Lied, das wir gerade gesungen haben, lesen. Ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus ruft dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus ruft dich. Und ich finde, das passt gut zum Thema, wo ich heute Morgen möchte darüber reden. Der Marco hat letzte Woche darüber geredet, wie wir können voller Entschlossenheit, voller Mut, voller Energie der Berufung folgen, die Jesus uns eingestellt hat. Und er hat auch gesagt, dass eben die Liebe Gottes, die Liebe von Jesus uns drängt, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und ich glaube, das stimmt. Und als ich die Predigt gehört habe, hat es mich ermutigt, wieder neu zu schauen, hey, wo hat mich Gott eingestellt? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wo muss ich auch vielleicht meine Bequemlichkeit ein bisschen ablegen und entschlossen sein, dann diese Sachen festzuheben, die Jesus in mich hineingelegt hat, die Jesus über mich ausgesprochen hat. Aber es hat mich auch an eine Zeit erinnert in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, Jesus kann mich nicht brauchen. Mit all dem Zeugs, das ich gemacht habe, mit all dem, ja, dem Mist, den ich gemacht habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es zu verbockt, Jesus kann mich nicht mehr brauchen. Zu viel falsch gemacht im Leben, zu wenig gut gesehen. Und ja, Christ sein geht, aber das gesendet sein, das macht irgendwie in meinem Leben keinen Sinn mehr. Und das ist eine Zeit gegangen, um über die Lügen wegzukommen und dann eine Sache wieder festzuheben, die Jesus in mich hineingesprochen hat und die Jesus über mich gesagt hat. Und ich glaube, dass es heute auch Leute da hat, dass es viele Christen gibt, die mit dem Sendungsgedanken immer wieder hadern, weil sie denken, wer bin ich schon? Was habe ich nicht alles schon falsch gemacht? Oder ich bin zu beladen, ich bin zu orientierungslos, für dass ich in dieser Welt einen Unterschied machen könnte. Und ich glaube, dass das eine Lüge ist vom Find, der uns immer wieder abziehen will, der uns immer wieder durchstreichen will und sagen, du bist nicht gut genug oder weisst noch, wo du das gemacht hast oder weisst noch das. Jesus kann dich nicht mehr brauchen. Und ich möchte heute ein paar Stellen in der Bibel anschauen, die uns sollen ermutigen sollen. Und eine Stelle ist die Berufung der 12 Jünger, wo Jesus sie berufen hat, mit ihnen unterwegs war und nachher schlussendlich auch ausgesendet hat. Und es steht im Lukas 6, 12 bis 16, dort steht, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, den man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und ich habe mal die Freude gemacht, die 12 Jünger ein bisschen genauer anzuschauen und zu sagen, was sind denn das für Menschen gewesen, was lesen wir sonst noch in der Bibel über die und wie soll uns das ermutigen. Ich habe mal eine Liste gemacht, die links, das sind die 7 Leute, die wir ein bisschen mehr herauslesen können, wo wir ein bisschen mehr etwas darüber erfahren können in der Bibel. Und die rechts, da ist nicht so viel bekannt, da wissen wir nicht genau, was mit denen gesehen ist. Oder nur sehr limitiert. Der Simon Petrus. Der Petrus ist wahrscheinlich der am meisten in den Evangelien genannt wird, der immer wieder darüber erzählt wird. Und das Wort, das ich ihn würde zusammenfassen, ist ungeschickt. Er hat oft gut gemeint, selten gut gemacht. Er ist einfach einer gesehen, der oft zuerst geredet hat und nachher gedacht hat, der ein bisschen übermotiviert war und dann wieder ein bisschen zurechtgewiesen werden musste. Ist ein bisschen übermütig gewesen. Wir hören nachher noch mehr von ihm. Jakobus und Johannes sind Brüder gesehen, die auch den Beinamen, den Nicknamen Söhne des Donners hatten. Und das ist vor allem wegen ihrer Emotionen gesehen, dass sie ihre Emotionen nicht im Griff hatten. Sie sind sehr geradeaus gesehen, sind auch angeregt mit dem. Und ein Beispiel, das in der Evangelie steht, ist, nachdem sie mit Jesus unterwegs sind, mehrere Jahre wahrscheinlich, Jesus nonstop von Vergebung, von Nächstenliebe, von Findesliebe geredet hat, sind sie durch ein Dorf durch und haben einen Schlafplatz gesucht. Und das war in Samaria gesehen und keiner hat sie aufnehmen wollen. Und dann sind sie zu Jesus gegangen, die zwei, und haben gesagt, hey, kannst du nicht Feuer vom Himmel schicken, dass das ganze Volk ausgelöscht wird, so ein bisschen als Strophe. Und Jesus hat sie zurechtgewiesen und hat gesagt, nein, ich bin nicht gekommen, um sie verdammen, sondern zum Rettung bringen. Und das sind so ein bisschen die gewesen, die ja, auch ein bisschen vorschnell gesehen sind. Es sind auch die gewesen, die ihre Mami geschickt haben zu Jesus und gesagt haben, hey, frag doch Jesus, ob wir nicht rechts und links von dir dürfen sitzen, wenn wir im Himmel sitzen. Und sie haben sich da nicht nur beliebt gemacht bei den anderen Jüngern. Sind also auch immer wieder angeeckt. Der Matthäus ist ein Zöllner gesehen. Zöllner heutzutage ist ein normaler Beruf, ist kein verachtenswerter Beruf mehr. Bei den Juden ist das anders gesehen. Die Zöllner sind meistens Juden gesehen, also vom eigenen Volk, die mit den Römern gemeinsame Sachen gemacht haben. Also sie haben für die Römer die Steuern eingetrieben, haben meistens noch ein bisschen mehr in die eigene Tasche genommen und sind eigentlich die grössten Sünder gesehen im Auge der Juden. Sie sind die gesehen, die das eigene Volk verraten haben, wie der Abschaum der Gesellschaft. Der Thomas ist bekannt gewesen als Zweifler, als Pessimist, als der, der immer eine schlechte Haltung hatte. Das war der, wo Jesus auferstanden ist und die 12 Jünger ihn gesehen haben und Thomas gesagt haben, hey, Jesus lebt, er ist wieder auferstanden. Ich glaube nicht, ich muss ihn zuerst anlegen, ich muss zuerst seine Wunden berühren, damit ich kann glauben. Und Jesus ist nächstes Jahr nochmal zurückgekommen, hat Thomas gesagt, so, leg da meine Wunden an, dass auch du kannst glauben. Und dann Judas ist der gewesen, der Jesus verraten hat, der für Geld der Römer gesagt hat, wo der Jesus ist, wer der Jesus ist und zum Verräter geworden ist. Und der Letzte, der Simon, der Zelot, über den lesen wir sonst eigentlich nichts mehr, aber der Name sagt schon relativ viel aus. Zeloten, das ist eine Partei gewesen, die sich eigentlich zum Ziel gemacht hat, die Römer gewaltsam zu bekämpfen. Das war wahrscheinlich der, wenn man die Messer im Tasche hatte und dachte, wo jetzt ein Römer, den ich abmurksen kann. Heutzutage würde man die Terroristen nennen. Genau, das sind also die 7 Leute, die Jesus erwählt hat. Die anderen 5, eben, wissen wir nicht viel darüber. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist für sie, dass sie nicht erwähnt worden sind oder nicht. Aber ich finde es spannend, dass sie nicht Leute waren, die zufälligerweise mit Jesus unterwegs waren. Jesus hat nicht Pech gehabt und gesagt, hey, hat jemand Lust, mit mir zu gehen? Und dann hat einfach nur die 12 aufgestreckt und gesagt, also nehme ich halt euch mit. Jesus hat die gewählt, er hat sie auserwählt. Im Markus 3, Vers 13, in der Parallelstelle steht, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Also Jesus hat genau gewusst, wer er will. Er hat genau die 12 ausgewählt, mit all ihrer Geschichte, mit all ihrer Unperfektheit, mit all ihren Fehlern, mit all ihren Charaktereigenschaften, die man heute als anstrengend oder kompliziert würde beschreiben. Es steht aber auch, dass in jeder Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Ich habe mal probiert vorzustellen, was das Gebet war. Ob er vielleicht noch zu Gott betet, kann ich nicht 12 andere haben. Oder ob er für besonders viel Liebe und Geduld hat müssen beten, weil er gewusst hat, was ihn erwartet. Aber Fakt ist, er hat die 12 ausgewählt. Er hat gewusst, er möchte mit denen unterwegs sein, mit diesen Menschen. Und im Lukas 5, Vers 32 sagt Jesus später zu den Pharisäern, was sie dann hängt viel mit dieser Stelle auch zusammen, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und der Paulus schreibt etwas Ähnliches im Korintherbrief, wo Jesus vorgelebt hat, wo er sagt, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Das ist doch Good News für uns, oder? Ich bin immer so ein bisschen einer gesehen, der die Evangelien gelesen hat und immer gedacht hat, oh, wenn ich so einen Glauben hätte wie die 12 Jünger, wenn ich so wäre wie die 12 Jünger, dann könnte ich auch die Welt verändern, dann würde mich Jesus auch brauchen. Und als ich in das Studium reingetaucht bin und ich jetzt genauer angeschaut habe, ich sehe eigentlich das Einzigste, was die Jünger zu Helden macht, was die Jünger zu dem macht, wo wir sie heute oft anschauen, ist, dass sie bereit gewesen sind, Jesus nachzufolgen. Mit ihren Lasten, mit ihren Charaktereigenschaften, mit all ihren Fehlern. Sie sind bereit gewesen und gesagt, hey, ich möchte dem Jesus nachfolgen. Ich habe viel zu lernen, ich werde viele Fehler machen, aber ich möchte bei dem Jesus sein und ich möchte von dem lernen. Und das ist etwas, was mich sehr ermutigt hat und wo ich heute die Frage einfach möchte in den Raum stellen: Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Mit dem, wo du bist, mit dem, wo du hast, vielleicht auch mit dem, wo du nicht bist, oder? Weil oft sagen wir, wenn ich das hätte, wenn ich so wäre wie der, dann könnte ich, dann würde ich, aber so nicht. Und ich glaube, dass einige hat, hier innen, oder sonst auch in der Welt der Christen, die sagen, hey, das mit dem Gesendetsein, das zählt einfach nicht für mich. Der links kann gehen, der rechts kann gehen, aber Gott kann mich nicht brauchen. Und ich glaube, die Jünger sind ein gutes Beispiel, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wer wir sind oder wie unsere Geschichte aussieht, sondern nur, ob wir bereit sind, das, was wir sind, das, was wir haben, zu geben und Gott den Rest machen. Und die Jünger sind ziemlich normal gesehen, im besten Fall eher unterdurchschnittlich von der Begabung her. Und Jesus hat sie gebraucht und sie haben einen riesen Unterschied gemacht in seinem Reich. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Eins der besten Beispiele für mich ist der Petrus. Er ist immer wieder lustig zu beobachten, was er alles rauslässt, was er alles macht und wie Jesus das wieder zusammenbeineln muss, was er gesagt und gemacht hat. Und ich möchte ihn jetzt genauer anschauen. Und zwar hat Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist, bevor er verroten worden ist, hat er all seine Jünger zusammengenommen und gesagt, schaut Jungs, es geht am Ende zu, ich müsste sterben, ich werde aber wieder auferstehen. Er hat sie darauf vorbereitet, was kommt. Er hat gesagt, hey, das muss passieren, dass die Menschen gerettet werden können. Und der Petrus springt auf und sagt, sicher nicht, niemals, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Und Jesus hat ihn zusammen, er hat ihn zurecht gewiesen. Und er hat gesagt, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Also Petrus hat dort wieder die Klappe schnell aufgemacht, ist zu vorlaut gesehen und hat etwas Menschliches gesagt und hat vergessen, dass Gott eigentlich einen Plan hat mit dem Jesus und dass das der Weg ist, was soll passieren. Es ist aber noch schlimmer gekommen. Jesus hat gesagt, eben, er wird verroten werden, er wird verurteilt werden und die Leute werden sich von ihm abwenden. Und Petrus ist dort wieder aufgestanden und gesagt, auch wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben. Und Jesus hat nachher angeschaut und hat gesagt, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus hat nochmal etwas gehabt zum Sagen und hat gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Man kann meinen, dass der Petrus irgendwann mal schnallt, dass Jesus immer recht hat und dass das, was er sagt, auch wird passieren. Aber er hat dort wieder gedacht, nein, ich werde bei dem Jesus bleiben, ich werde ihn nicht verleugnen. Und die Geschichte schon gelesen haben, der Petrus bekommt es mit Angst zu, wo die Leute sagen, hey, du bist doch auch bei dem Jesus gesehen, du gehörst doch zu dem Jesus. Er hat gesagt, nein, ich kenne ihn nicht, weiß nicht, wer das ist. Er hat sogar angefangen zu schwören und sich selber verfluchen und gesagt, hey, wenn ich den Jesus kennen soll, dann soll Gott mit mir was auch immer machen. Und nachher hat der Hahn angefangen zu krähen und der Petrus hat es geschnallt, dass er verbockt hat. Er hat angefangen zu heulen und hat dann auch realisiert, wo Jesus gestorben ist. Da gibt es kein Zurück mehr. Ich kann das nicht mehr zurechtbiegen. Vorher hat Jesus immer gesagt, es ist gut, Petrus, wir probieren es nochmal. Und dort ist Jesus plötzlich tot gewesen. Für den Petrus eine schlimme Situation. Er hat Jesus verleugnet, er hat das gemacht und gesagt, das will ich niemals machen, mein Retter, mein Heiland verleugnen. Und dann stirbt Jesus und der Petrus steht ihm nicht. Und ich möchte eine Bibelstelle mit euch anschauen, die nach dem passiert. Im Johannes 21, für die, die die Bibel hier haben, ist die Stelle, wo Jesus ist schon wieder auferstanden, er ist auch schon zweimal die Jünger erschienen, aber sie haben es noch nicht ganz begriffen. Und dann steht im Vers 1, Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Genau, es sind also 7 Leute zusammen gesehen. Ich weiß nicht, warum die letzten 2 keinen Namen bekommen haben. Es würde mich ein bisschen stören, wenn ich einer von diesen 2 wäre. Weil der Petrus kriegt 2 Namen, der Thomas kriegt seinen Spitznamen sogar noch genannt und der Nathanael wird noch irgendwie die Adresse angeben. Und für die letzten zwei jetzt irgendwie nicht mehr gelangt. Ich habe mir so vorgestellt, wenn das Evangelium dann rauskommt auf der Bestsellerliste von Jerusalem, die zwei Jünger denken, oh, wir haben doch etwas mit Jesus erlebt, schauen wir mal, wie wir dort erwähnt sind und dann dort die Schriftrollen abscrollen und dann sehen, dass es für einen Namen nicht mehr gelangt hat. Ich wäre ein bisschen pikiert. Aber wir wissen nicht, warum die nicht mit Namen gewählt, genannt worden sind. Es hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ein spannender Punkt ist gleich. Also zum Thema. Vers 3. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Und sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Der Petrus ist zurückgekehrt zu seinem alten Leben. Vor 3 Jahren war er Fischer. Das war der Ort, wo Jesus ihn rausberufen hat. Wo er kaum erwarten wegzugehen, mit Jesus die Welt zu erobern. Er war 3 Jahre mit Jesus unterwegs, hat Heilige, hat Wunder, hat von Jesus gelernt, hat seine Berufung über sein Leben ausgesprochen bekommen. Und dann ist das alles passiert, all die Enttäuschung ist reingekommen und was macht der Petrus? Er kehrt zurück zu seinem alten Leben, zu dem, was er kennt hat. Es war nicht besonders gut, er hat nichts gefangen, aber er geht zu dem zurück, wo er sich gewohnt ist, zu dem, was er kennt hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für unsere Leben auch, dass wir in Situationen, wo wir Enttäuschung erleben, wo wir Niederlagen erleben, plötzlich wieder zurückkehren zu dem Alten, wo wir eigentlich mal so fröhlich, so ermutigt weggegangen sind und gesagt haben, wir werden etwas anderes, ich will etwas anderes für mein Leben, wo ich plötzlich mehr wieder in diesem kleinen Rahmen, in diesem kleinen Saft wieder drin finde, den ich mal verloren habe. Sie gehen wieder fischen. Das Zweite, was man in diesen Vers lernt, ist, dass der Petrus ein miserabler Fischer war. Zweimal lesen wir davon, dass Petrus ist gefischt und zweimal hat er nichts gefangen. Ich frage mich, wie der seine Lehre bestanden hat. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er zu ihnen, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Das ist das dritte Mal gesehen, wo Jesus ihnen begegnet ist. Und es steht, die Jünger erkannten ihn nicht. Ich glaube, die Jünger sind so fest in ihren Umständen drin gewesen, so fest noch in der Enttäuschung. All das, was Jesus gesagt hat, können wir machen. All das, was wir gehofft haben, dass Jesus ist, nämlich der Retter, der Befreier, das ist nicht eingetroffen. Und Jesus hat sich nicht verkleidet da. Er hat keine Perücke angehabt oder falsche Bart. Aber die Jünger sind so in dem eigenen Saft drin gewesen, so in der Enttäuschung drin gewesen, dass sie Jesus nicht mehr erkannt haben, dass sie Jesus nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, auch das ist eine Realität heute, wo wir oft, wenn wir in schwierigen Situationen drin sind, so fest in diesen Enttäuschungen drin sind, dass wir gar nicht sehen, wo ist Gott in dem inne, wo ist Jesus in dem inne. Und Jesus hat gewusst, dass der Petrus nicht gefangen hat. Er ist 3 Jahre mit ihm unterwegs. Er hat gewusst, wie gut er fischt. Und trotzdem fragt er, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Und dann sagt er, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr, Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Jesus hat sich in dieser Geschichte auf eine Art offenbart, die an Petrus bekannt war. Er hat vor 3 Jahren das gleiche Wunder gemacht, wo der Petrus geschnallt hat, hey, dem Mensch möchte ich nachfolgen, dieser Person, diesem Rabbi möchte ich nachfolgen, wo er das Wunder mit dem Fisch gemacht hat. In dieser Situation, wo der Petrus nicht mehr rausgesehen hat, wo der Petrus so in dieser Enttäuschung gesteckt ist, hat er das gleiche Wunder nochmal gemacht. Und wo der Petrus einfach das Netz hineingezogen hat und gemerkt hat, hey, das ist wieder voll Fisch, dort ist der Jünger das 20er Jahr runtergefallen und hat gemerkt, hey, das ist der Jesus. Das ist unser Retter, er ist wieder auferstanden. Und ich glaube, das ist so ein schönes Zeichen, wie Jesus an Petrus auf eine persönliche Art und Weise begegnet ist, auf eine Art und Weise, wo er verstehen kann, wo er mit seinem Herzen hat können begreifen, dass er so aufgeregt ist und rausgekommen ist, um Jesus entgegenzuschwimmen. Und Jesus sagt im Vers 10, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Im Vers 9 lesen wir, dass schon das Kohlefeuer am Brennen war und schon Fische am Brutzeln waren. Also Jesus hat schon etwas vorbereitet. Und ich glaube nicht, dass er zufälligerweise zu wenig Fisch gebracht hat und mir gedacht hat, Mist, jetzt sind das 7 Leute, ich habe zu wenig Fisch, bringt noch ein paar. Ich glaube, das ist so, wie Jesus funktioniert, wie Gott funktioniert. Er ladet uns ein, das, was wir zu haben, das, was wir sind, zu bringen. Und er bringt den Rest. Und er hat den Jüngern gesagt, hey, bringt ein paar von diesen Fischen, die ihr gefangen habt. Selber haben wir schon, aber bringt ein paar von dem. Und ich bringe den Rest, ich bringe meine Fische, ich bringe mein Brot und zusammen gibt es etwas Ganzes. Und was für ein schönes Bild, was für ein Gott, der uns mit einbezieht, der sagt, hey, du bist Teil von diesem Plan, du bist Teil von diesem Auftrag, du bist Teil von dem, was wir machen. Und er gibt diesen Jüngern ihren Platz, wo sie können das, was sie gefangen haben, das, was sie haben zum Beitragen, können beitragen. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Wir müssen euch die Situation vorstellen. Ihre Retter, ihre Freund, ihr Heiland steht am Ufer. Sie haben gerade begriffen, dass das Jesus ist, der von den Toten auferstanden ist. Und jemand nimmt sich Zeit, um die Fische zu zählen. Irgendjemand von diesen 7 er denkt, es sei eine gute Idee, jetzt auch nicht zu sitzen und sagen, 1, 2, wir müssen schnell wissen, wie viele das sind. Vielleicht einer von diesen 2, der keinen Namen bekommen hat. Vielleicht ist das der Grund. Aber irgendjemand hat es wichtig gefunden, zu erwähnen, dass es 153 Fische gewesen sind. Ich weiß nicht, wieso. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass er der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jesus kocht zum Morgen. Was für ein schönes Bild für unseren Gott. Er hat nicht an Petrus gesagt, hey Petrus, wir haben dich abgemacht, du wirst Menschenfischer sein, warum bist du jetzt wieder am Fischfischen, wo du sowieso nicht kannst. Er ist nicht mit Vorwürfen gekommen, er ist nicht mit, hey, wir haben dich abgemacht, warum machst du nicht. Er hat die Jünger dort getroffen, dort empfangen, wo ihre Bedürfnisse, wo ihre Not gesehen ist. Die sind eine ganze Nacht draußen am Fischen gesehen, sind müde gesehen, erschöpft, wahrscheinlich hungrig. Und Jesus hat gesagt, hey, komm zu mir, wir essen zum Morgen, wir essen zusammen, lasst uns zusammen eine gute Zeit haben. Und ich finde das so ein schönes Bild, eben, dass Jesus nicht mit der Erwartungshaltung, mit dem Druck kommt, hey, du musst, hey, du sollst, sondern ihnen zuerst das gibt, was sie brauchen. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wenn er uns heutzutage immer noch möchte begegnen. Dass er uns zuerst in diesen Bereichen, in diesen Situationen möchte begegnen, wo wir leiden, wo wir unsicher sind, wo wir Not haben. Und sagt, hey, iss bei mir, komm zu mir, stärk dich, erhol dich, tank wieder auf. Und nachher kommt der Teil, wo einige von euch vielleicht kennen, wo er Petrus neu in seine Berufung einsetzt. Wo er sagt, hey, weid meine Schafe, weid meine Lämmer. Und an Petrus die Berufung, die er ganz am Anfang vor 3 Jahren ausgesprochen hat über sein Leben. Wo er sagt, hey, du wirst Menschenfischer sein. Wo er neu sagt, folg du mir nach. Und ich finde das so ein starkes Bild, wie Jesus den Petrus wieder neu ermutigt, neu aufhebt, neu in die Position hineinberuft. Und sagt, hey, mit all dem, was passiert ist, mit all dem, was du verbockt hast, mit all dem, was falsch gelaufen ist, die Berufung, die ich über dich ausgesprochen habe vor 3 Jahren, die zählt immer noch genau heute. Trotz all dem, was schief gelaufen ist. Und ich glaube, dass es nicht nur eine Geschichte ist, wo wir über die Jünger lesen können und denken, ah, das ist noch schön, sondern dass die persönlich mit uns zu tun hat. Dass Gott eine Berufung in eure Leben, in unsere Leben hineinspricht, wo er daran festhält. Egal, ob wir es verbocken, egal, ob wir in Umständen sind, wo wir denken, nein, da ist kein Jesus mehr rum, da ist niemand mehr rum, der mehr will brauchen. Wo Jesus sagt, doch, komm zu mir, lass dich von mir berühren und ich schicke dich wieder raus, ich sende dich wieder mit dem, was du hast. Ich glaube, es gibt einige Leute dort drin heute auch, die vielleicht denken, wie will mehr Gott brauchen? Was habe ich schon zu geben? Ich habe so viel verbockt, ich habe so viel falsch gemacht, ich bin so nicht perfekt. Gott kann mich nicht brauchen. Und ich bin überzeugt, dass Gott sagt, ich will dich trotzdem brauchen. Gott hat gewusst, Jesus hat gewusst, dass der Petrus ihn wird verlügen. Er weiß auch schon, was wir noch alles werden verbocken auf unserem Weg. Aber trotzdem hält er an uns fest, trotzdem will er mit uns den Weg gehen. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die vielleicht schon so viele Enttäuschungen und Niederlagen erlebt haben in ihrem Leben, die denken, hey, ich sehe da Jesus gar nicht mehr in meinem Leben. Gibt es da überhaupt noch? Ist der noch real? Die so in ihren Umständen drin sind und sagen, wo ist da Jesus? Und ich glaube, dass dort Jesus ganz persönlich in dein Leben will wieder reinkommen und reinreden. Auf eine Art und Weise, wo du es verstehst. Es wird vielleicht nicht mit Fisch zu tun haben, aber vielleicht mit etwas anderem, was du verstehst, was Sinn macht für dich. Und vielleicht hättest du auch Leute drin, die mal so auf einem Hoch gesehen sind wie der Petrus und denken, oh, sie können die Welt verändern. Und dann ist irgendetwas passiert, wo die Landung gekommen ist, wo sie denken, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr oder so macht es keinen Sinn oder es ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Und wo der Drive verloren haben, wo der Mut verloren haben, wirklich die Schritte zu machen. Und wo Jesus möchte sagen, hey, das, was ich dort über die Leben ausgesprochen habe, das zählt immer noch, das meine ich immer noch, das gilt immer noch. Jesus sagt zum Petrus in den nächsten Vers, wo dann kommen, folge du mir nach. Genau das, was er Petrus vor 3 Jahren gesagt hat. Und trotz allem Versagen, trotz allen Niederlagen, trotz allem, was schiefgelaufen ist, haltet Jesus an dieser Berufung fest. Keiner von uns ist disqualifiziert. Aber sind wir bereit, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind, zu sagen, Jesus, da bin ich möchte dir nachfolgen. Wie wir vorher gelesen haben, was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir so viel mal für deine Liebe, Herr, für deine Größe und deine Güte. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, Herr, der Berufungen hochhaltet, Herr, der Berufungen ausspricht, Herr, und nicht ein Gott, der Berufungen durchstreicht und Menschen durchstreicht, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen da innen kennst, Herr, mit den Situationen, wo stressen, mit den Situationen, die erdrückend sind, Herr, aber auch vielleicht auch mit dem Versagen, wo sie sich selber vor ihren Augen halten, Herr. Und ich bete, dass du uns alle berührst, Herr, dass wir neu dürfen erkennen, wer du bist, was du bist, Herr. Und dass du ein Gott bist, der barmherzig und gnädig ist, Herr. Ich bete, dass wir deine Liebe neu dürfen erkennen, Herr. Dass wir neu dürfen erkennen, was du für uns hast, Herr. Was du für uns vorbereitet hast. Und ich bete, dass wir in dem können laufen, Herr. Mit diesen 2, 3 Fischen, die wir haben. Mit dem Wenigen, was wir zu bringen haben, Herr. Dass wir den Mut und Kraft finden, das zu bringen. Und dürfen sehen, wie du den Rest machst. Wie du den Unterschied machst. Wie du etwas Komplettes machst, Herr. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Grösse. Amen.